Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Gestrahlt haben alle beim NATO-Gipfel. Die Erhöhung der Verteidigungskosten auf 5% des Bruttoinlandsproduktes bis 2035 wurde beschlossen. Und Donald Trump hat den Gipfel nicht gesprengt, sondern das Beistandsversprechen der USA bekräftigt. Markus Pindur, unser sicherheitspolitischer Korrespondent, war vor Ort dabei und ist jetzt zugeschaltet. War das also ein voller Erfolg für die NATO und den neuen Generalsekretär Mark Rutte?
Was das Thema betrifft, auf das man sich gespitzt hatte, in der Tat, also eine neue Zahlungsempfehlung an die Mitglieder zu geben und gleichzeitig das auch dann mit allen 32 Mitgliedern zu beschließen, dass man demnächst 5% des Bruttoinlandsproduktes aufwenden will für die Verteidigung, 3,5% tatsächlich für militärische Dinge, 1,5% für militärisch nutzbare Infrastruktur. Das war ein Erfolg. Was er daraus macht und was vor allen Dingen jetzt die NATO-Mitgliedsländer daraus machen, das steht auf einem anderen Blatt. Das wird man beobachten müssen. Wir haben zuvor gesehen, dass Selbstverpflichtungen der Mitglieder auf einen gewissen Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes zu kommen, nämlich 2%, über Jahre verzögert wurden und erst nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine 2022 dann tatsächlich alle Mitglieder auf 2% der Ausgaben, auf die man sich verpflichtet hatte, dann auch gekommen sind.
Wie wollen denn die NATO-Staaten jetzt ganz konkret ausrüsten, damit das nicht nur Papier bleibt sozusagen, was da produziert wurde?
Das entscheidet jeder einzelne Mitgliedstaat für sich. Es gibt allerdings schon, vor 3 Wochen haben alle NATO-Verteidigungsminister ein Konzept beschlossen, in dem festgelegt wurde, wer was wann macht und wo das stattfinden soll. Das ist allerdings geheim in weiten Zügen. Wir wissen allerdings, wo die großen Lücken sind. Und die großen Lücken liegen insbesondere bei der Luftverteidigung. Man sieht, wie wichtig das ist jetzt gerade in der Ukraine, wo tatsächlich ja sehr, sehr viele Zivilisten ums Leben kommen, weil es keine ausreichende Luftverteidigung gibt. Man muss aber auch sagen, das ist ein großer Schritt. Man schätzt, dass man ungefähr die Kapazitäten, die man jetzt hat, verfünffachen müsste, um tatsächlich einigermaßen flächendeckend das machen zu können. Und das wird natürlich schwierig werden und wird auch Fragen aufwerfen, denn die Kapazitäten dafür sind im Moment noch nicht da. Dann hat man eine weitere große Lücke bei zum Beispiel gepanzerten Fahrzeugen, bei Lufttransportfähigkeiten. Da ist also einiges offen, was tatsächlich gemacht werden müsste. Und schnell muss es gehen, aber wie schnell das gehen kann überhaupt, steht auf einer anderen Frage. Tatsache ist, dass sich die Europäer ertüchtigen müssen, auch selber durch ihre eigene Rüstungsindustrie. Da wiederum ist es nötig, dass man sich zusammenschließt und mehr kooperiert und, ich sag mal, nicht auf viele Standards verstreut über die ganze NATO und über ganz Europa setzt, sondern sich tatsächlich auf Standards einigt, die dann tatsächlich von allen genutzt werden können.
Jetzt war die Dramaturgie dieses Gipfels eine völlig andere als vor einem Jahr, als die Ukraine im Mittelpunkt stand und sogar eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO diskutiert wurde. Mit welchem Gefühl reist Volodymyr Zelensky aus Den Haag ab? Diesmal war er eher Zaungast.
In der Tat, er war eher Zaungast und das verweist auch darauf, dass dieser Gipfel monothematisch war und sich nur mit den Finanzen beschäftigt hat. Tatsächlich geht das zurück auf den Druck der USA, denn die USA haben verhindert, dass sich der Gipfel auch mit der Hilfe für die Ukraine befasst hat. Und Volodymyr Zelensky wurde dann zwar doch zu einem Gespräch empfangen mit Donald Trump, das aber Gespräch, über das wissen wir nicht viel. Donald Trump sagte nur hinterher, das sei also sehr nett gewesen und man habe sich gut verstanden. Also offensichtlich ist da nichts groß zu vermelden gewesen. Denn das Problem ist ja, dass im Herbst, im September, die Hilfen für die Ukraine, die von den USA letztes Jahr noch beschlossen worden sind, tatsächlich dann auslaufen. Und da ist ein großes Fragezeichen, ob die Europäer das ausgleichen können und diese Lücke füllen können. Das werden sie wahrscheinlich nicht können. Und da wird, ich sag mal, Volodymyr Zelensky einige Sorgenfalten haben, mit denen er wieder zurückgereist ist.
Gibt es denn eine grundsätzliche Strategie gegenüber Russland innerhalb der NATO oder ist das schlicht mit diesem US-Präsidenten Donald Trump nicht möglich?
Also letztes Jahr wurde eine Beitrittsperspektive für die Ukraine bekräftigt und es wurde kein Zeitplan erstellt, aber es wurde gesagt, die Ukraine sei tatsächlich ein Kandidat, werde ein Kandidat, das sei irreversibel. Auch davon war ja überhaupt nicht mehr die Rede. Und letztes Jahr auf dem NATO-Gipfel wurde auch vereinbart, dass man eine Russland-Strategie erarbeitet. Dann gab es eine Arbeitsgruppe dazu, die wurde aber vor wenigen Wochen aufgekündigt, ebenfalls auf Druck von Trump, der ja offensichtlich immer wieder bemüht ist, Putin nicht unter Druck zu setzen. Und diese Arbeitsgruppe, die ist jetzt mittlerweile begraben. Und das Thema Russland-Strategie ist auch begraben und kam hier nicht zur Sprache, was ein Problem ist, auch für die anderen Mitgliedsländer. Nicht nur wegen der fehlenden gemeinsamen Strategie, sondern auch, weil diese Mitgliedsländer ja die hohen Ausgaben, die sie jetzt vorhaben, auch irgendwie tatsächlich rechtfertigen müssen vor ihren Wählern. Und das tatsächlich ist auch ein großes Manko.
Nach dem NATO-Gipfel. Wie erfolgreich war das Treffen? Einschätzung von unserem sicherheitspolitischen Korrespondenten Markus Pindor. Vielen Dank.